redet, ist nicht tot.
Eine weitere Ausgabe der Flaschen, das ist jene Sendung, in der über Getränke und das Trinken geredet wird. Diesmal mal wieder, wie jeden Monat, mit Christoph Raffelt und dem Thema Wein. Hallo Christoph.
Hallo Holger.
Du hattest angekündigt, dass wir heute was über eine deiner letzten Reisen erzählt kriegen. Nee, wie nennt man das? Du erzählst heute viel, habe ich mir sagen lassen.
Ich könnte viel erzählen.
Natürlich. Ja, mach das mal. Ich bin ein bisschen sehr müde, darum bin ich froh.
Ach so, gut, dann erzähle ich einfach.
Genau. Wir fangen ja eigentlich immer an mit dem, wo du zuletzt warst. Da war doch auch wieder Prowein-Bar, ne?
Ja, ich kann viel erzählen. Ja,
erzähl mal.
Genau. Also ich war auf der Prowein und soll schön von Martin Tesch grüßen.
Dankeschön.
Dessen Weine wir letzten Monat probiert haben.
Ja. Oh, ich habe geschickt gekriegt von, wie heißen die denn, TKP, Totenkopf Productions, die Tote Hosen. Ja. Produktionscrew, da arbeitet ein Mädel, die hat die Sendung gehört und die hat mir eine Flasche, wie heißt der Wein nochmal, diesen Totenkopf-Tesch da,
ja.
Diesen Rock'n'Roll-Tesch, ja. Das ja nur im Karton gab. Die hat mir eine Einzelflasche geschickt, da bin ich immer drauf gespannt.
Und warum hat die mir keinen geschickt?
Weißt
du jetzt nicht, ne?
Aber dann saufen wir den halt,
wenn es Unverschämtheit.
Ja, wenn es nächstes Mal hier bist, machen wir den auf.
Mein Gott. Ja. Es gibt ja jetzt auch ein Fortuna Düsseldorf 95er Flasche, so einer ganzen, wie nennt man das, Sleeve, ne? Diese Folie, die auf so einer Flasche drauf ist.
Keine Ahnung, wie man das nennt.
Ich glaube, wie auch immer.
Wenn ich Fortuna höre, denke ich an Fortuna Köln und muss irgendwie ein bisschen feixen.
Naja.
Fortuna Düsseldorf, wie geht's denen? Geht's denen gut?
Nee, auch nicht so. Ja. Also die sind irgendwie, glaube ich, am unteren Ende der zweiten Liga.
Ah, na, wer Sorgen hat, hat auch Likör, ne?
Genau. Martin Tesch hat die Sendung jedenfalls sehr gefallen. Also
das ist schön.
Ja. Und er hat ihm ist dann auch aufgefallen, als er die Sendung gehört hat und irgendwie mal nachgeguckt hat, wie du überhaupt aussiehst, dass du ja eben auf dem Schiff warst.
Ja, genau.
Und dass er dich irgendwie, das wusste er noch genau, dass er dich dann irgendwie, dass er geguckt hat, wo er dich hinsetzt und dich dann irgendwie versucht hat, irgendwie zu interessanten Gesprächspartnern zu setzen.
Ah, ja.
War ganz witzig. Ja, Prowein war...
Größte Weinmesse Deutschlands oder was ist das?
Nee, ich glaube, es ist die größte Weinmesse der Welt mittlerweile.
Ach du Scheiße.
Ja, das ist einfach richtig groß. Es hat sich halt so etabliert. Also es war irgendwann die größte Messe Deutschlands. Es gibt auch im Prinzip nur eine nennenswerte, eben die Prowein. Und die hat, glaube ich, vor Urzeiten mal in Frankfurt angefangen, ist dann nach Düsseldorf gewechselt. Da ist sie schon ganz lange. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre. Aber sie ist halt beständig größer geworden, weil halt immer mehr Aussteller von außerhalb kommen. Weil Deutschland halt, ne? Messe, die können Messe. So. Also alle sagen, die können so gut Messe, dass wir alle kommen wollen. Und geil. So hat sich das jetzt irgendwie auf, glaub, 18 Hallen mittlerweile, auf die gesamte Düsseldorfer Messe, glaube ich, eben verteilt. Und du findest eben nicht nur praktisch gesamt Deutschland da und mehr oder weniger auch einen sehr großen Teil Österreichs, sondern eine Halle, also in der Überseehalle sehr viele Australier, Kalifornier, Neuseeländer und so weiter und so fort. Ne? Und also es trifft sich wirklich die gesamte Branche da und es sind 3 Tage. Sonntag, Montag, Dienstag, Samstags gibt's schon so Vorveranstaltungen. Ich war auch schon Samstag da, allerdings in Köln war da noch eine Naturweinmesse war parallel.
Das war die Vin Naturel mit Ü geschrieben
wurde.
Ne? Das fand ich so lustig, dass ich traurig war, nicht hingehen zu können.
Ja, die war jetzt auch im zweiten Jahr und ist sozusagen die Off-Veranstaltung zu dem Ganzen, also mit eben extrem anderen Weinen, als man die jetzt bei der Prowein bekommt. Und das ist dann auch nochmal spannend. Außerdem habe ich dann eben ein paar Freunde aus Bonn getroffen und wir haben dann abends noch ein paar eigene Flaschen aufgemacht. Das war schön. Und dann 3 Tage Messe ist halt 3 Tage echt anstrengend. Ne?
Wie viel Weine trinkst du dann?
Ich habe ganz wenig Weine getrunken diesmal. Ich habe viel mehr geredet. Also ich habe sehr, sehr viel geredet mit ganz vielen Leuten.
Ja, gut, das schließt sich jetzt nicht aus. Also jedenfalls bei mir nicht.
Ja, jein. Also Klar, ich habe bei verschiedenen Leuten Sachen probiert, aber insgesamt hat sich das echt sehr stark in Grenzen gehalten. Also auf anderen Messen, wo ich viel weniger Leute kenne, jetzt wenn ich zur Wien Italy fahre oder so, da kann es dann sein, dass ich irgendwie mal die gesamte Palette Chianti oder oder so durchprobiere, ja, und irgendwie nach 2 Stunden irgendwie, keine Ahnung, 80 Weine durchprobiert habe oder so, ne? Das habe ich früher auf der Pro-Wein auch gemacht. Da ist immer montags, stellt sich der Bordeaux-Verband vor, also die Cru Classé-Güter, also die besten Bordeaux-Güter, bis auf die ganz tollen, die sind dann nicht da, aber
kannst du übrigens, habe ich dieser Tage eine Meldung gelesen, das Paper dazu nicht, also ein paar Wissenschaftler, also Klimaforscher, haben sich mal angeguckt, wie ist es denn eigentlich mit dem französischen Weinbau und dem Klimawandel? Mhm. Und die prognostizieren bis spätestens Ende des Jahrhunderts, dass 2003, wo äußerst durchschnittliche Weine nur aus Frankreich gekommen sein sollen, das Referenzjahr wird für Ende dieses Jahrhunderts, weil es immer wärmer und immer feuchter wird und die dadurch immer früher ernten müssen, bevor diese Wärmeperiode, trockene Wärmeperiode am Ende vor der Lese hatten. Das heißt, wer französische Weine, also in 100 Jahren noch lecker französisch Wein trinken will, sollte jetzt einlagern, haben sie geschrieben.
Ja. Genau. Ja, das kann man von ausgehen. Deswegen ist es auch so interessant, sich mit neuseeländischen Weinen zu beschäftigen, weil das da wahrscheinlich ein bisschen anders sein wird.
Inwiefern anders? Schneller gehen oder werden die?
Ach, können wir gleich drüber reden. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück auf Klimawandel Naturell und beziehungsweise dann Prowein. Ja, und bei der Prowein kenne ich einfach total viele Leute mittlerweile und es laufen mir auch ständig dann Leute über den Weg. Das ist schon ganz witzig. Ja? Das hat sich in den letzten Jahren echt durchaus verändert. Und also insofern habe ich mit ganz vielen Menschen geredet, war damit auch sehr glücklich, aber ich habe halt sehr wenig probiert. Aber das muss auch nicht sein. Also man bekommt zwar natürlich Eindrücke, wenn man irgendwie von Stand zu Stand wandert, aber so richtig gerecht wird man den Wein natürlich nicht, ne, bei solchen Veranstaltungen. Also ja.
Das heißt, da geht's dann eher ums Kontakte knüpfen, also wofür so eine Messe ja eigentlich auch gedacht ist, ne?
Genau. Und das war bei mir ja dieses Jahr auch wichtig, weil ich kurz vorher meinem Arbeitgeber gesagt habe, dass ich eben ab 1. Juli nicht mehr für sie arbeiten werde, beziehungsweise nicht mehr hauptberuflich. Mhm. Und insofern habe ich halt auch mit vielen Leuten auf der Messe irgendwie darüber geredet, dass ich ab 1. Juli eben wieder selbstständig sein werde und eben auch anderen Leuten aus der Weinbranche meine Dienste anbieten werde. Mhm. Also vor allen Dingen im Text und aber auch Moderation, im Zweifelsfall, was Weingüter angeht, auch ein bisschen Beratung, weil ich mich ja als Grafikdesigner sehr viel mit Markenentwicklung und Markenführung und so weiter beschäftigt habe.
Da liegt doch noch einiges im Argen. Ich glaube, da kannst du auch echt... Da kannst du Vollzeit machen, oder?
Ja.
Winzern, die Webseiten wenigstens halbwegs erträglich machen. Die müssen ja noch nicht mal ordentlich sein.
Ja, doch. Das ist ja dann schon das Ziel. Wobei, also das wird nur so ein bisschen am Rande sein. Es wird schon, ich werde schon damit ausgelastet sein, irgendwie vernünftig zu schreiben. Und ich werde auch für meinen jetzigen Arbeitgeber weiterschreiben. Also zumindest ist das so geplant und ich denke, das wird auch so sein. Aber ich möchte einfach wieder ein paar andere Sachen auch machen und ich glaube, dass das jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist und das hat mir eigentlich Prowein gezeigt, dass ich, dass das auch genauso aussieht und insofern war das eigentlich eine sehr schöne Prowein. Zum Schluss habe ich noch eine Veranstaltung gemacht eben über Champagner und die verschiedenen Böden der Champagne, wo ich ja auch in der ersten Schluck drüber geschrieben hatte, also in dem Heft, in dem neuen Weinmagazin.
Die Fachwelt über dich in höchsten Tönen geurteilt hat, oder wie man das nennt, nee, geurteilt klingt so, also dich in höchsten Tönen gelobt hat, ne?
Ja, tatsächlich. Ja. Was schön ist, ne? Also sowohl für den Artikel in der ersten, als auch für den Artikel jetzt in der zweiten, die jetzt vor 3 Wochen erschienen ist, also das ist schön, ne? Also das
mein Artikel in der ersten war so mies, dass sie mich für die zweite Schluck überhaupt nicht mehr gefragt haben, ob ich was schreiben will. Ich sollte beim Senden bleiben.
Nee, oder schreib's ja eigentlich schön, aber tatsächlich, das war irgendwie ein bisschen uninspiriert, das Ganze. Ne?
Okay.
Also ich glaube, das war einfach auch gerade bei dir in der Zeit, wo du einfach viel zu viel auf dem Schreibtisch hattest.
Ja, kann gut sein.
Ja.
Chance
vertan. Aber ich glaube auch, dass Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es bei der Schluck eben so ein Kernteam auch geben wird. Mhm. Sieht für mich so aus, wo ein paar Leute immer wieder auch schreiben und darum herum eben immer wieder auch andere. Also ja. Insofern würde ich jetzt gar nicht sagen, Chance vertan. Nö,
glaub ich, ja, und glaub wenn, ich lese so. Es ja gerne. Ich habe es mir extra aufgehoben. Also ich habe jetzt ist Ostern, ja. Werde über Ostern den Computer nicht anfassen. Also das Einzige, was ich an Computern anfassen werde, wird mein Smartphone sein. Mhm. Und den Rest der Zeit werde ich mit Lesen verbringen und habe drei dicke Magazine, die ich jetzt über Ostern lesen kann und auch noch ja. ein paar Bücher. Ja.
Nee, das macht echt Spaß. Also jetzt abgesehen davon, dass ich für dieses Magazin schreiben kann, lese ich es einfach auch gerne. Es ist einfach wirklich eine Alternative zu den anderen Wahlmagazinen mhm. und es ist ein schöner Stil, der sich so durchs Heft zieht. Das zweite Heft ist auch einfach nochmal besser als das erste, weil der rote Faden viel klarer zu erkennen ist. Mhm. So ein Heft machen muss man ja nun auch lernen einfach, wenn man nicht aus dem Metier kommt und das machen die halt, ne? Und sie machen es ziemlich gut. Ja. Also das ist schon klasse, ist echt klasse. Also
wer es mal nachlesen will oder im Internet nachgucken will, schluck-magazin.de.
Genau. Das anstößige Weinmagazin.
Den Untertitel finde ich doof, aber das Design gefällt mir sehr gut.
Darauf, ja, ne?
Dafür dann
ja.
wieder, ja.
Ja, ja. Finde ich auch. Ja, also das und dann habe ich ja auf der ProWein, aber da beschäftigen wir uns, glaube ich, mit der nächsten Sendung. Ich habe ja ein paar Sachen gemacht letztes Jahr, die jetzt Anfang Mitte April auf den Markt kommen, nämlich eine Weingeschenkbox. Also ein Weinset sozusagen und ein Bierset.
Der war gut,
und also Craft Beer Set. Und im Prinzip geht's halt darum, für Leute, glaube ich, die einfach auch diese Sendung mithören, so ein bisschen oder die diese Sendung noch nicht gehört haben, aber und keine Ahnung haben, wie sie so richtig ans Thema Wein oder auch ans Thema Craft Beer rankommen, mhm. so ein bisschen ersten Schritt zu liefern. Also da ist
Aber was heißt einfach, denn Set? Also ja, kriege ich da einen Karton ja, mit Wein heißt, drin?
Nee, du kriegst einen kleinen Karton, da ist drin ein einfach ein Quiz.
Ah,
ja.
Weinquartett.
Ein Weinquartett
im Prinzip. Das ist auch eine geile genau. Idee, ein Weinquartett.
Ja, also es ist kein Quartett mit 13,8. Nee, das ist es nicht. Also es ist einfach nur im Prinzip ein Frage-Antwort-Quiz.
Ja.
Aber es ist halt irgendwie ein bisschen spielerischer mit dem Thema umgehen und das ist so ein bisschen kombiniert mit so einem 64-seitigen Heft, mhm. wo wirklich die absoluten Basics zu Wein drin stehen, aber wo halt vor allen Dingen auch drin steht, so ein bisschen umrissen, wie fange ich überhaupt an, wenn ich mich mit Wein beschäftige. Ja. Also was kaufe ich mir denn eigentlich? Ne? Wo fange ich an und wo mache ich weiter?
Einfach. So ganz immer das, was Christoph sagt.
Ja, das also sowas steht drin und dann ist halt da ein Notizheft drin, wo ich sozusagen die Seiten schon mal vorformatiert habe mit Hilfe eines im Prinzip Aromarads, ja, also
ja.
Wo man irgendwie auf einer Skala von 1 bis 5 in so einem Rad eintragen kann, ob da jetzt keine Ahnung, grünes Obst drin ist, gelbes Obst, rote Beeren, dunkle Beeren, ob ich Gerbstoffe schmecke, ob ich Säure schmecke, Süße und so weiter und so fort, ne? So dass ich eben mir nicht alles erstmal erarbeiten muss übers Notieren, sondern wo ich schematisch auch so ein bisschen an den Wein ran kann, einfach um es auch ein bisschen zu lernen. Oder in meinem Fall, ich habe das ehrlich gesagt immer vermisst, wenn ich jetzt auf einer Pro-Wein bin, ja, dann finde ich das total gut, so ein Heft in der Hosentasche zu haben und mir ganz fix die markanten Merkmale des Weins über dieses Aromarad zu notieren und darunter einfach noch eine Zeile zu schreiben mit dem, was den Wein, also sozusagen den Charakter oder die Persönlichkeit des Weines ausmacht.
Das, ich habe das glaube ich, dann auf Amazon gefunden. Das heißt 100% ja. Wein, ne?
Ja, genau.
Und dieses
genau.
Aromarad, also sehe ich das richtig? Das ist also nicht nur eine Seite mit diesem Aromarad, sondern das ist ein Notizbuch, wo jede Seite dieses Rad ja. hat und ich kann dann einfach bei Intensität 1 bis 5 ein Kreuzchen bei 3 machen, bei ja. Zitrus ein Kreuzchen bei 4 und
genau.
dann so, das ist ja super. Ist genau. das deine Erfindung?
Nein, also es gibt diese Aromaräder schon, gibt's schon. Also ich habe die schon für Wein gesehen, ich habe die auch für Bier gesehen. Ich habe die einfach nur angepasst. Also ich mhm. habe mir mein eigenes Aromarad sozusagen da gebastelt und Dazu gibt's eben auch noch, also in diesem Heftchen gibt's dann noch ein Beiblatt mit Erläuterungen, ne? Also was sind überhaupt rote Früchte, was sind gelbe Früchte, was fällt da runter und so weiter, ne?
Krieg ich so eins oder muss ich mir's kaufen?
Nee, du kriegst so eins.
Yay!
So, und das ist also eines dieser Hefte, dieser Notizhefte ist in der Box und dann noch so ein kleines Poster, wo auf der Vorderseite so ein paar Basics zu den wichtigsten Rebsorten stehen und auf der Rückseite ein paar Basics zu Wine and Food Pairing, ne? Also welcher Wein passt zu welchem Essen und genau, das ist die Box und die Notizhefte, die kann man in so einer kleinen Dreierbox dann immer nachkaufen.
Ach cool.
Ja. So, und dann gibt's noch ein paar andere Sachen, so ein Weinprobenblock, wo wenn du mit vier Leuten am Tisch sitzt und du machst eine Flasche Wein auf, jeder kriegt einen Zettel von diesem Weinprobenblock und kann irgendwie was notieren zu dem Wein und dann ja, sowas. Ja. Ja, und das Ganze habe ich dann nochmal für Craft Beer gemacht.
Cool.
Ja. Und das ist auch schön. Also ich finde auch gerade das Craft Beer, die Craft Beer Box echt schön gestaltet. Sieht echt gut aus, finde ich.
Hast du die selber gestaltet oder hat das der Verlag gemacht
und du nur den Content? Nee, das hat der Verlag gemacht. Ich habe den Content, also Konzept und Content ist von mir und der Rest ist vom Verlag und genau, das können wir uns einfach in der nächsten Sendung mal anschauen und dann können wir irgendwie auch ein paar von den Dingern verlosen, würde ich sagen.
Oh, verlosen ist immer gut. Hörerbindung.
Genau. Ja, das habe ich dann einfach mal so nebenbei am Prowein Montag irgendwie so ein halbes Stündchen. Ich war einfach, Moses hatte an einem Weingütergemeinschaftsstand einfach einen eigenen kleinen Stand und hat die Dinger Moses vorgestellt. Moses ist der Verlag, ne? Ja. Entschuldigung. Moses ist der Verlag. Das ist der, von dem du bei vielen Radiosendungen auch diese Black Stories her hattest, ne? Mhm.
Ja. Genau.
Ja. Ja. Genau, die machen halt ganz viele von diesen Story-Sachen, Frage-Quiz-Sachen und das ist jetzt praktisch, diese ganze Weingeschichte ist eine neue Linie, die die ausprobieren und ich bin echt mal gespannt, wie es läuft. Also das Feedback auf der Prowein war, glaube ich, ziemlich gut.
Mhm.
Und ja, würde mich freuen, also wenn das gut ankommt einfach.
Ja. Ich bin gespannt, aber wird's bestimmt, ist auch, ich habe gesehen, kosten 20er, ist halt auch ein super Geschenk, ne? Wenn du eben. Der Horst, der trinkt doch gerne Wein, was schenkt man dem denn? So eine Flasche, da weiß man immer nicht. Ach komm, das ist doch nett, so ein Spiel.
Ja, genau. Ja, denke ich auch. Ja. So, und insofern war das irgendwie mit den ganzen Gesprächen, die ich da geführt habe, mit den Leuten, die ich getroffen habe, dann war ich, sonntagsabends gab's eine Veranstaltung von der Nicola Neumann, die hatten also ein Champagner, also Winzer Champagner Shop in München, die hat jetzt, glaube ich, das dritte Mal so eine Veranstaltung im Düsseldorfer Rheinturm gemacht, wo eben viele dieser Winzer Champagner auch anwesend waren und ausgeschenkt haben. Montagabend war ich mit Sommelier Weinhändlern irgendwie unterwegs, irgendwie haben ein paar Flaschen aufgemacht, da habe ich dann schon Wein getrunken. Hab Leute wieder getroffen, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe. Das war sehr nett, war sehr schön.
Ja. Ich habe nichts gemacht, außer den wahrscheinlich besten Burger meines Lebens gegessen. Immerhin.
Ja, immerhin. Immerhin. Weil die beste Pizza unseres Lebens haben wir ja nicht gegessen.
Nee, das war Sonntag. Die habe ich ja auch, da habe ich ja auch gut drüber gerantet im Blog. Mein Blog hat ja ein neues Design, also Stackenblochen. Ja. Ich habe das jetzt endlich mal auf einen richtigen Server umgezogen. Das war ja früher auch bei so einem Blog-Hoster. Und mich hat das CMS so genervt, was da gelaufen ist, weil das ist halt aus dem... Das ist eigentlich aus dem letzten Jahrtausend, das CMS. Und du musst da eben alles per Hand machen und hast jetzt sehr wenige Komfortfunktionen, kannst Kommentare nicht richtig threaden und also alles, was so WordPress eigentlich angenehm macht, konnte das nicht. Und jetzt habe ich das mal auf einen eigenen Server umgezogen, habe dann WordPress draufgeschmissen und fange jetzt auch wieder an zu bloggen. Ja, hoffe schön. Ich ein bisschen öfter.
Ja.
Und kann jetzt auch vernünftig mit den Leuten interagieren. Und es ist auch vor allen Dingen den Leuten möglich, mal einen schnellen Kommentar zu hinterlassen, ohne sich bei dem Hoster, bei dem ich vorher war, anzumelden mit E-Mail-Adresse. Ja. Und das ist eine super Hürde, weil das hält die Spammer raus, ne? Und die Trolle und so. Um die werde ich mich jetzt öfter kümmern müssen, vermute ich mal. Aber lohnt sich ja. Nee, also das mit der Pizza, das war ja wirklich irgendwie, das war ja ein Schuss in den Ofen so ein bisschen, habe ich dann auch hinterher nochmal gedacht.
Ja, fand ich auch.
Also wir waren für die Hörerschaft, es gibt gerade so einen neuen Trend, original neapolitanische Pizza zu machen. Das erste Mal bin ich darüber gestolpert in einem Laden in Köln auf der Kiffhäuser Straße, 485 Grad heißt der. Die machen dann halt irgendwie die Pizza im Ofen, der 485 Grad heiß ist. Haben eine prima Weinkarte, haben auch eine tolle Bierauswahl im Kühlschrank. Die Pizza fand ich gut, aber irgendwie komisch, weil die in der Mitte, der Teig war sehr dünn, ist in der Mitte sehr weich gewesen und der Belag relativ flüssig. Und dann dachte ich mir so, naja, vielleicht gehört es so, ist es nicht so meins, weil ich esse die Pizza gerne mit den Fingern. Ja, und jetzt waren wir in Berlin hier in einem Laden, in einem Pizzaladen, der heißt Standard. Wird auch hochgelobt, ist irgendwie auch so total hot und irgendwie reizarmer Laden, so reizarme Umgebung, nur so ein bisschen Design irgendwie in der Ecke. Vergleichsweise teure Pizzen. Also ich glaube, meine hat 15,90 gekostet, 14,90 ja, oder 15,90.
Ja. Ja, hat sie.
Der Rand sehr dick.
Ja, total hefig, also ein ganz dicker Hefeteigrand. Genau. Ne? Sowas habe ich in Neapel nirgendwo gegessen, nirgendwo.
Doch, toll.
Wollte ich nur mal sagen, also. Ja. Und vielleicht war ich in den falschen Ecken von Neapel, aber also ich, habe sehr, sehr gute Pizza in Neapel gegessen, aber nirgendwo solche Hefeteigränder.
Also. Und ich fand das vom Belag her eigentlich ganz cool. Also es hat echt gut geschmeckt vom Belag her. Aber dadurch, dass der Rand so üppig war, hatte ich das Gefühl, dass ich nur eine halbe Pizza hatte.
Genau.
Und das dann 16 also, Euro.
Das waren so 4 Zentimeter Rand,
ne? Ja, genau.
Und der eben so dick aufgequollen. Und dann fing im Prinzip erst der Belag an. Und in der Mitte war es ja auch flüssig.
Ne? Ja, genau. Weich und flüssig. Und da hätte ich noch gesagt, okay, 16 Euro ist okay, Prenzlauer Berg, Berlin wird ja auch langsam teuer und so. Damit hätte ich noch leben können, aber das Schlimmste war ja wohl das Personal.
Herr Ober, können wir Ihnen vielleicht etwas bringen?
Das muss man sich mal vorstellen, ein Laden, der echt, also der, bei mir die Pizzeria, Trattoria Toscana in Berlin-Tempelhof, hier bei mir auf der Ecke, da rennen unendlich viele Kellner rum, die unendlich gut gelaunt sind und dich fragen, ob du ein neues Bier willst, wenn du noch einen Rest im Glas hast. Und der Typ, der uns da bedient hat, hat noch nicht mal gemerkt, dass wir da überhaupt sitzen. Ja, nee, also das war echt nichts. Das muss ich nicht haben.
Und als er das gemerkt hat, hat er nicht bemerkt, dass wir was wollten.
Genau. Und das muss ich echt nicht nochmal haben. Die Pizza war zwar wirklich eine der besten, die ich hier in Berlin bisher bekommen habe, aber dann nehme ich lieber eine 20% schlechtere Pizza und habe dafür aber 50% mehr Gesamterlebnis.
Ja.
Und das Gesamterlebnis ist hier bei mir in der Trattoria besser und das ist beim Arschloch-Italiener hier in Berlin auch wesentlich besser.
Ja. Also ja. Nee, das war nicht wirklich begeisternd.
Ich habe daraufhin allerdings noch ein paar Tipps gekriegt, wo man nochmal gucken sollte, Pizza essen zu gehen. Das können wir beim nächsten Mal probieren. Nachdem wir den besten Burger aller Zeiten gegessen haben.
Genau, in der Markthalle 9.
Ach so, hatte ich noch gar nicht, genau, das hatte ich ja noch gar nicht gesagt. Nee. Genau, ich vermute, dass ich den besten Burger meines Lebens gegessen habe, bei Kumpel und Keule, der Metzgerei in der Markthalle 9 in Kreuzberg 36. Das ist ein Dry-Aged Beef Burger, für 7 Euro.
Das ist echt.
7 verrückt. Euro für ein Dry-Aged, das ist.
Und der Henrik Hase, der das mit betreibt, den man im Netz unter Wurstsack kennt, der guckt ja auch, wo das Zeug herkommt, ne?
Ja, also
wo
das Fleisch
absolut, herkommt.
Das ist absolut genau. Unfragbar.
Das ist sauber sozusagen.
Ja, genau.
Ja.
Das ist echt.
Ja, das ist super.
Ich habe hier bisher super. Die fette Kuh in Köln als meine Referenzburgerbude gehabt und bin gerade ein bisschen erschüttert, weil ich habe die Vermutung, dass Kumpelkeule den Rang ablaufen könnte. Also ich werde es demnächst mal ausprobieren. Also ich werde praktisch eine Vertikalverkostung machen. Sprich, ich fahre nach Köln, gehe zur fetten Kuh und guck mal.
Ja, wobei eben die fette Kuh ein Burgerladen ist und Kumpel und Keule eigentlich ja nur ein Metzger.
Ist ein Metzger, der brät in der Ecke. Ja.
Also was heißt nur? Also er ist halt kein Burgerladen eigentlich. Also der macht das einfach so dazu.
Genau. Das ist schon irre.
Nicht schlecht.
Ja, und ich war zweimal hintereinander da. Also ich war beim ersten Mal gestern habe gedacht so, Alter, das gibt's doch überhaupt nicht. Und habe heute gedacht, okay, da fährst du jetzt nochmal hin, weil ich hatte das schon mal zum Beispiel, dass ich in der fetten Kuh war und einen echt wirklich nur Durchschnittsburger gekriegt habe, wo ich echt dachte so, ey, was ist denn hier passiert? Das ist ja schrecklich. Und Ausreißer gibt's ja immer mal. Die gibt's nach unten und die gibt's nach oben.
Ja.
Danach habe ich in der fetten Kuh nie wieder einen schlechten Burger gehabt, weißt du?
Okay.
Und bin heute dann nochmal in die Markthalle gefahren und dachte mir, ey, das kann doch gar nicht sein. Hab mich da hingestellt. einen Burger ohne Bacon, also kannst halt Käse oder Bacon oder beides kannst du drauf haben. Ich mag aber keinen Speck auf dem Burger, weil dann schmeckt der Burger nach Speck. So ungefähr so wie Ketchup drauf zu machen, mag ich auch nicht. Und das war halt heute schon wieder so. Ich habe das Ding weggeatmet. Das war irgendwie, dachte, hol ich mir jetzt noch einen?
Oh, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Habe ich aber nicht, nee.
Ja.
Kann ich ja morgen machen.
Hast du eigentlich auch so einen trockenen Hals?
Nee, ich trinke die ganze Zeit Wasser.
Ach so, okay.
Wenn du mir sagst, dass ich was anderes trinken soll, würde ich das natürlich machen.
Ja, wir könnten mal so langsam den Schaumwein einschütten, glaube ich.
Der Schaumwein. Quartz Reef.
Ja.
Brüt.
Quartz Reef, Central Otago, Neuseeland, Methode traditionell, also das, was früher Champagner-Methode hieß und nicht mehr so heißen darf. Brüt, genau.
Ach ja, wegen der Herkunftsbezeichnung, ne?
Ja, genau.
Heute noch gelesen, seit die Thüringer Rostbratwurst 2003 von der EU geschützt wurde, hat sich der Verkauf verdoppelt. Also 2003 haben sie 20 Kilotonnen Rostbratwurst verkauft, mittlerweile verkaufen sie 40 Kilotonnen Rostbratwurst. Thüringer.
Nicht schlecht, ne?
Nee, Thüringer ja. Bratwurst, Rostbratwurst
war ja Nürnberg. Bratwurst. Ja, 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 so. Genau. So der ist Chat das mit Champagner auch.
Genau. Ja. Champagner, die Thüringer Bratwurst unter den Schaumweinen.
Ja.
Der Chat sagt, dass der Schaumwein im ersten Moment wie Apfelschorle riecht.
Echt?
Wir kommen dann rum, ne?
Das kann ich jetzt gar nicht bestätigen, aber.
Ich auch nicht. Es ist schön wenig Hefe. Also ich habe wenig Hefe in der Nase, das gefällt mir.
Ja, aber trotzdem so ein paar leichte Mandelröst, Haselnussröstaromen ja. sind da schon drin. Also ganz fein eigentlich.
Aber eben nicht das Brot.
Nicht das Brot, ne? Nee, also Apfelschorle kann ich jetzt nicht bestätigen. Also bei mir ist Apfelschorle immer auch mit so einer gewissen Süße in der Nase verbunden. Das kann ich jetzt hier eigentlich nicht unbedingt riechen.
Aber einen gelben ja, sauren
ja,
Apfel?
Ja, ne? Ja. Der ist da schon mit dabei, das würde ich auch sagen. Genau, also wir sind quasi bei Rudi Bauer. Rudi Bauer ist Österreicher und ist aber schon Mitte der 80er Jahre nach Neuseeland gegangen. Zu einer Zeit, also als Weinmacher.
Entschuldigung, ich bin gerade beeindruckt. Ich habe schon dran getrunken.
Ja.
Boah.
Ne? Ja, genau.
Boah.
Ist auch was man nicht unbedingt ausspucken möchte.
Nee, einen ne? Teufel werde ich tun.
Ja.
Ich frage mich jetzt nur, wann soll ich das alles saufen?
Ja, hält sich ja immer über Tage hinweg. Stimmt. Auch der Schaumwein. Genau. Und der ist also zu einer Zeit nach Neuseeland gegangen, wo in Neuseeland noch sehr, sehr, sehr wenig Wein gemacht wurde. Also gehört sozusagen mit zu den Ersten. Also die Ersten haben angefangen, wieder so richtig Wein zu machen. Ende der 70er Jahre, da kommen wir auch gleich noch zu, weil Atarangi eigentlich eines der ganz wenigen ersten Weingüter ist, die Ende der 70er Jahre angefangen haben, Wein zu machen wieder in Neuseeland. Neuseeland hatte Prohibition wie Kalifornien nur viel länger, bis in die 50er, 60er Jahre hinein. Und dann hat man in den 70er Jahren wieder so ein paar erste Versuche mit Wein gemacht, hatten die aber die falschen Berater, unter anderem eben von der Forschungsanstalt in Geisenheim hier in Deutschland, die damals eben auf so Sachen wie Müller-Thurgau und so gesetzt haben. So hat man dann Müller-Thurgau in Neuseeland angebaut und das hat sich halt nicht unbedingt durchgesetzt. Mhm. Vor allen Dingen nicht, um Weine irgendwie zu exportieren. Ne? Und dann haben einige wenige dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre wieder angefangen, also den Weinbau auf französische Rebsorten umzustellen. Und ja, der Rudi war einer der Ersten, der eben von Europa dann da hingegangen ist und im Prinzip seine Dienste angeboten hatte. Mhm. Und war dann eben bei verschiedenen Weingütern in Kalifornien, in Neuseeland ist dann zwischendurch nach Kalifornien gegangen und nach Oregon. Und dann irgendwie Ende der 80er Jahre wieder nach Neuseeland zurückgekehrt und hat eines der heute auch wichtigen Weingüter da unten in Central Otago, also ganz unten im Süden von Neuseeland, praktisch mit aufgebaut, Ripon. War da irgendwie bis 92, ist dann zu Giesen gegangen. Das ist ein Deutscher, der in Marlborough, oder es sind drei deutsche Brüder, die in Marlborough sozusagen am oberen Teil der Südinsel angefangen haben, Wein zu machen und hat dann 1997 hat er dann Quartz Reef gegründet. Und das heißt Quartz Reef, weil tatsächlich das so ein altes Quarzriff ist.
Ja.
Ne? Also der Boden ist einfach quarzhaltig. Und das Ganze ist eben in Central Otago. Central Otago ist im Prinzip sind es sechs unterschiedliche kleine Weinbaugebiete, die da unten im Süden der Südinsel sind, in der Nähe von Queenstown. Mhm. Im Prinzip da, wo diese ganzen Herren der Ringe gedreht worden sind, also sehr viel davon. Und es ist im Prinzip ist das südlichste Weinbaugebiet der Welt. Ja? Also ist im Was Prinzip sozusagen ist es von da aus nicht mehr so wahnsinnig weit bis zum Südpol. Ne?
Was haben die da für ein Klima?
Die haben ein Klima, das ziemlich stark schon vom Südpol, also von den kühlen Winden des Südpols beeinflusst wird.
Mhm.
Ja. wobei sich das Klima innerhalb der verschiedenen Teilgebiete von Central Otago durchaus verändert, immer wieder. Also du hast zum Beispiel in Queenstown hast du so 1900 Sonnenstunden im Jahr und so eine Regensäule von 900 Millimetern etwa. Und wenn du in ein anderes Teilgebiet von Central Otago fährst, nach Alexandra zum Beispiel, hast du deutlich über 2000 Stunden und nur 360 Millimeter Regen, ja, also quasi etwas mehr als ein Drittel davon, ja? Ja, also sehr unterschiedlich eigentlich, ne, ziemlich hohe Tages- Nachtschwankungen, also von der Temperatur her im Sommer ziemlich warm. Und kühlt dann eben nachts sehr stark ab, was für die Ausbildung der Frucht eigentlich sehr gut ist. Also dadurch, dass es dann nachts kalt ist, behalten die Trauben einen ganz guten Säuregrad, mhm, und die bilden eigentlich die Fruchtintensität aus. Ja? Also es bleibt, die Frische bleibt vorhanden und die Aromatik ist relativ kräftig. Ne? Und die hätten viel mehr Regen, wenn das Ganze da nicht so gebirgig wäre. Im Prinzip sieht das so ein bisschen aus wie bei uns die Voralpen.
Ja, 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 stimmt.
Ja, also du hast wirklich um dieses Central Otago herum im Süden und im Südwesten hast du die quasi die Alpen und das meiste regnet sich da halt ab. Und hinter den Alpen hast du dann eben das Weinbaugebiet, das also mit dem, was da an Wasser dann runterkommt, ziemlich gut auskommt. Ne? Und zwar auch so, dass du genügend Wasser hast immer. Also es gibt sehr viele Seen, Stauseen da, also die haben überhaupt kein Problem mit Wasser. Ne?
Da gibt's einen Ort, der heißt Naseby, da gefällt's mir.
Das ist eine extrem beeindruckende Landschaft. Also das ist auch da, wo der erste Bungee-Jump Plattform gebaut worden ist. Das ist alles da eine Ecke. Da mittlerweile ist es total überfüllt. Also es kommen unglaublich viele Chinesen da fürs Wochenende hin. Ich bin, glaube ich, da freitags angekommen in Central Otago am Flughafen und hab dann für die, keine Ahnung, 6 Kilometer in die Innenstadt von Queenstown irgendwie knapp eine Stunde gebraucht, weil es total zugestaut war. Also das ist irgendwie in den letzten Jahren ist es irgendwie total populär geworden.
Chinesen übers Wochenende,
ja, das ist doch ja, irgendwie. Die fliegen von China nach Neuseeland fürs Wochenende.
Das sind doch, was ist denn da? 3.500 Kilometer oder sowas?
Ja, keine Ahnung.
Wenn nicht noch mehr.
Es ist schon ziemlich verrückt, aber.
Wer ist ja denn verrückt? Der Chines.
Wahrscheinlich.
Mann.
Ja. Ist halt total schön da, ne? Also es ist super schön. Du kannst halt ganz viel von diesen Extremsportarten machen, ja, du kannst irgendwie in die Berge hiken, keine Ahnung, Mountainbike fahren, du kannst Bungee Jumping machen, du kannst, keine Ahnung, du kannst irgendwie segeln und Gleitschirm fliegen, also all diese Sachen, ja, ja. Rafting geht halt alles, ne, und es ist überall, wo du da auch hinfährst, es ist irgendwie spektakulär, also diese Landschaft ist unglaublich. Ja, und dann hast du da eben wie so Flecken drin, dann hier und da eben Weinberge, ne? Das ist halt auch ganz witzig. Ja. Und das ist sozusagen das Weinbaugebiet in Neuseeland, was am dichtesten besiedelt ist mit bio- und biodynamisch arbeitenden Weingütern, weil es da halt ein bisschen einfacher ist, weil da so wenig Pilzbefall ist. Ne? Die haben so, ja, also wenig Probleme mit Pilzbefall, weil es halt nicht feucht ist, ne? Es ist ziemlich trocken. Sobald sozusagen die Problematik des Pilzbefalls ausfällt, hast es halt viel einfacher, ne, mit diesen Methoden.
Ja.
Ja, insofern ist der Rudi eben auch einer der ersten, die da unten eben biodynamisch angebaut haben und eben im Demeter-Verband drin sind und ist der erste, also der einzige Neuseeländer bisher, der irgendwie vom Feinschmecker irgendwie so eine große Auszeichnung bekommen hat als Winemaker of the Year.
Mhm.
Ist im Prinzip Pinot-Spezialist und Schaumwein-Spezialist. Und das, was wir im Glas haben, ist mit Sicherheit mit das Beste, was du in Neuseeland im Moment an Schaumweinen bekommst. Also er hat noch einen Jahrgangsschaumwein, der noch besser ist, aber ansonsten gibt es nicht so viel bessere Schaumweine in Neuseeland.
Ich finde, er verliert die Perlage, Moussage, was war's? Also die Blubberbläschen. Mhm. Der verliert die Blubberbläschen sehr schnell.
Im Glas oder im Gaumen?
Im Glas.
Im Glas, das sagt nichts. Ne? Das hängt immer damit zusammen, was du für ein Glas hast, wie das gespült wurde und so weiter.
Ach so.
Das hat überhaupt nichts zu sagen. Also wenn der jetzt, wenn die Blubberbläschen jetzt am Gaumen weg sind, das Mousseux, dann wäre das was anderes. Aber
das Mousseux, ich dachte Mousseux, ne? Ja gut.
Ja.
Die Dose,
Mousse,
die
Mousse. Ja, Mousse oder
Mousseux. Ja, das geprickelt.
Ja, ja, genau.
Toller Wein.
Ja, finde ich auch.
Und ich habe echt Schwierigkeiten, den irgendwie einzuordnen. Chat sagt, also eher ein Touch von Cidre. Finde ich eigentlich ganz treffend, weil er hat schon echt kräftig was Apfeliges, auch im Mund.
Er hat was Apfeliges und er hat vielleicht, das könnte es vielleicht sozusagen der Ausschlag sein, der ist vielleicht, hat so einen leichten Tick Oxidation. Ja? Also du kannst deinen Wein sozusagen reduktiv oder oxidativ ausbauen. Also wenn du jetzt ein Fass spund voll machst, also bis zum Rand und zumachst sozusagen, dann hast du einen reduktiv ausgebauten Wein, wo im Prinzip keine Luft mehr zwischenpasst.
Okay. Ne?
Beim oxidativ ausgebauten Wein hast du halt eine gewisse Luft auf dem Wein. Ne? Wenn du viel Luft drauf hast, dann kriegst du eben diese wirklich diese Cidre-Noten, die Noten von Mürbem, Apfel und Birnen und so weiter. Ja? Und oder von Sherry auch, ne? Also wenn es Sherry ist, ja ein total oxidierter Wein oder eben diese bestimmte Arten von Portwein, ne? Also diese Ruby Ports. Die braun werden einfach, ne? Weil die jahrzehntelang im Fass lagern und immer eben eine Luft die Luft drauf liegt, ne? Das ist halt oxidativ. Und hier würde ich sagen, könnte es so eine Spur sein, ne? So eine ganz leichte Spur von Oxidation im Wein. Ja, und dann kriegst du so einen leichten Cidre-Effekt. Ansonsten finde ich ihn extrem fein.
Ist jetzt nichts, also, was ich erwartet hätte, wenn mir jemand sagt, das ist ein neuer Weltwein.
Ja, das ist halt, das wird dir wahrscheinlich bei den anderen beiden Weinen auch nicht passieren, okay, weil Neuseeland halt auch überhaupt, also zwar sozusagen neue Welt ist, aber überhaupt nicht für diesen Stil steht, den man unter neue Welt versteht.
Na, weil, wobei hier, wie heißt denn dieser Chardonnay, den sie alle so, nee, war das ein Chardonnay, den sie alle so toll finden?
Ah, Cloudy Bay meinst
ja,
du?
Ja, Cloudy Bay.
Sauvignon Blanc, ja.
Also Sauvignon Blanc. Also das ist schon ein neuer Weltwein, das finde ich, merkt man dann aber schon. Also er hat schon sowas, was Üppigeres.
Ja. Ja, der hat sehr üppige Fruchtnoten. Der hat halt diese Maracuja, diese tropische Frucht. Ne?
Ja.
Das stimmt. Das hast du vor Cloudy Bay hast du das in Europa bei Sauvignon Blancs nicht gefunden. Das stimmt mittlerweile schon, aber vorher nicht. Genau, das stimmt schon. Aber von der, also was neue Weltweinen ja häufig vorgeworfen wird, ist im Prinzip
Marmelade.
Marmelade, genau, dieses üppige Marmelade und dabei dann eben relativ hohe Alkoholgrade und tendenziell ein bisschen zu wenig Säure oder Frische. Ne? Und das Problem haben die jetzt in Neuseeland eigentlich nicht. Und das ist genau das.
Marmelade, hoher Alkohol, wenig frisches Rumtopf, ne?
Ja, zum Beispiel. Genau, das hast du halt schon häufig, ne? Also es gibt schon viele, die sozusagen auch wirklich gegen diese zu hohen Alkoholgrade kämpfen. Aber es war einfach auch lange Zeit gewollt. Also zum Beispiel diese Shiraz, also die Syrah aus Australien, die sollten halt auch so sein, ne? Die wollten auch so sein. Und das
ist ja auch okay.
Halt auch, also, bekannt geworden. Ja, ja, genau, ist auch okay.
Ich finde das ja auch manchmal ganz schön, so ein fettes Ding zu trinken.
Genau, kann auch schön sein, ja. Ist einfach eine Stilfrage, die sich gerade, also als Mode sozusagen, wieder so ein bisschen verschiebt. Ne? Also es war irgendwie mal in, diese schwereren, mächtigen Weine zu haben, und jetzt geht es so langsam wieder in die andere Richtung. Das sieht man an Australien ganz gut, weil die alle irgendwie darum bemüht sind, in die kühleren Gebiete zu gehen und in den kühleren Gebieten eben Wein zu machen. Ne? Und insofern entwickelt sich in Australien gerade eine andere Stilistik. Die haben nämlich zum Beispiel gemerkt, dass sie viel zu viele neuseeländische Weine importieren. Ja, also Australien ist der wichtigste Markt für den neuseeländischen Wein, weil die in Australien irgendwie keinen Bock mehr haben, ihre eigenen Weine zu trinken, sondern lieber eben neuseeländische Weine, weil die halt viel, viel mehr Frische haben.
Ne? Klingt ein bisschen nach deutschen Weinen in den 80ern.
Ja, ja, so ein bisschen. Genau, die haben halt irgendwie den Schuss nicht gehört oder zu spät und jetzt haben sie einfach ein Problem da in Australien, ne? Und jetzt ändert sich das da insgesamt so ein bisschen. Und in Neuseeland, die haben halt so angefangen, ne? Mhm. Also das ist halt das Interessante eigentlich an dieser Neuseeland-Reise gewesen. Also zum einen erstmal zu merken, wo das liegt und welche klimatischen Einflüsse das hat. Mhm. Und das merkst du halt vor Ort nochmal ganz anders natürlich, als wenn du es dir auf Karten anguckst.
Ja, klar. Ne?
Und der Einfluss ist halt vom Südpol extrem, weil diese Kaltluftströme eben genau auf Neuseeland treffen,
ja,
und sozusagen du um die Weinbaugebiete eigentlich immer Berge oder Hügelformationen hast, die das Ganze ein bisschen abpuffern und aber eben sozusagen immer Öffnungen, wo diese kühle Luft reinströmt, mhm, ne? Und eben auch Regen reinkommt. Und wenn wir nachher bei dem Chardonnay sind, bei Atarangi zum Beispiel, das ist schon auf der Nordinsel, auf dem unteren Teil der Nordinsel, aber da bläst blasen diese Winde quasi wie in so ein Amphitheater rein. Ja? Also ja. Da liegt praktisch liegen die Weinberge offen zum Meer hin und sozusagen das Gebirge ist einmal drumherum, aber eben offen zum Meer. Und vom Meer her kommen dann diese kühlen Winde, was das Weinbaugebiet sehr kühl macht insgesamt, obwohl es eigentlich schon auf der Nordinsel relativ viel näher zum Äquator ist.
Mhm.
Ja, also und das werden die mit Sicherheit auch noch die nächsten Jahrzehnte haben. Also die werden nicht Ende des Jahrhunderts irgendwie 2003 als Referenz haben, ne? Sondern die werden, denke ich, viel länger.
Die werden mit den Norwegern die einzigen sein, die noch frische ja, so Weine produzieren können. Ne?
Ja, genau, sowas in der Richtung. Ja, also ich glaube, das ist ein großes Plus, was die haben.
Ja. Ja.
Und jetzt abgesehen davon, dass sie halt also dafür, dass sie eigentlich eben erst seit den 80er Jahren Weinbau betreiben und ja Ende der 80er, so Mitte der 90er eigentlich erst wirklich bekannt geworden sind, mhm, weltweit, eben durch Cloudy Bay, durch dieses eine Weingut, was einen eigenen Sauvignon Blanc-Stil überhaupt erst entwickelt hat, sind die halt extrem schnell zur Weltspitze aufgeschlossen, ja, mit ihren Weinen. Also die können sich eigentlich mittlerweile mit den Sorten, die sie anbauen, können sich viele der Weingüter schon irgendwie ganz oben messen. Ne?
Mhm.
Und wenn ich jetzt das hier sehe, das ist jetzt kein Niveau von den Top-Champagnern, aber das ist hier durchaus ein Niveau von Einstiegs-Champagner. Ne?
Was zahlen wir hier für die
Flasche? Ist ja auch ein Preisniveau, also knapp 30 Euro. Ne?
Das ist schon ordentlich, ja.
Das ist ordentlich. Und das ist das, was du halt wo du jetzt gerade noch Einstiegschampagner bekommst, würde ich sagen.
Mhm.
Weil da ja die Preisschraube auch immer so ein bisschen weiter anzieht. Ne?
Also,
sag mal, vernünftige Champagner in Deutschland kaufst du irgendwie so ab 30 Euro, meistens so 32 bis 34 Euro mittlerweile.
Mhm.
Und ich finde, in der Liga kann der sehr gut mitspielen, der Wein.
Ja. Super ist der. Ich bin mal gespannt, wie lange der sich im Kühlschrank hält.
Mhm.
Das ist ja immer noch mal das sind so Sachen, die ich echt immer noch mal erstaunlich finde. Was habe ich denn das letztes weggeschüttet? Da hatte ich noch einen. Was war das? Petri? Nee. Ach, irgendein Spätburgunder war das, glaube ich. Den habe ich mehr oder weniger im Kühlschrank vergessen.
Von der Januarsendung?
Acht Wochen oder ich glaube ja. Ja, ich glaube schon. Schwarzes Etikett?
Ja, von Bäder.
Bäder war es, genau.
Mhm.
Dachte ich so, ach du Scheiße, den hast du ja immer noch hier stehen, ja, schütt den mal weg. Und hab dann so, dachte so, warte, Glas rausgeholt, mhm, mal geguckt,
eben, ob er noch ging. Immer mal ausprobieren,
der ging noch.
Ja.
Also der war jetzt nicht mehr toll, ne? Also war halt wie so, jetzt, also, ne, so Rebenshoppen aus dem Aldi vielleicht, aber nicht so, wie ich gedacht hätte, dass er vielleicht eklig geworden wäre. Also nur noch wesentlich besser als ein Kochwein.
Mhm.
Echt erstaunlich. Ja. Womit machen wir weiter?
Wir machen weiter mit dem Chardonnay von Ataranji.
Okay,
also wir hatten hier, um das nochmal kurz abzuschließen, im Prinzip eine Cuvée von Pinot Noir und Chardonnay, ne? Steht aber auch hinten drauf. Also es ist ein bisschen mehr, 52% Pinot Noir und 48% Chardonnay und das Ganze halt 2 Jahre im sozusagen auf der Flasche gereift, ne?
Okay.
Also das ist auch sozusagen vom Ausbau her ist es so dieses also der meistverkaufte Champagner ist ja der klassische Brut.
Mhm.
Ne? Also der hat irgendwie bis 12 Gramm Süße auf den Liter und kommt halt aus ganz unterschiedlichen Lagen und ist meist eine Cuvée von verschiedenen Rebsorten. Ne? Das ist so der klassische Champagner, der typische Champagner so. Und das haben wir hier auch, bis auf den Umstand, dass der halt aus einem Weinberg kommt und nicht aus verschiedenen. Aber eben von 2 verschiedenen typischen Champagner-Rebsorten eben auch. Ne? Ja.
Ataranji Chardonnay 2014. Der riecht, als würde er auf Feuerstein wachsen.
Ja.
Wächst er auf Feuerstein?
Kann ja sein. Du meinst dieses Feuerstein, dieses Flintige, ne?
Flintige, ja.
Genau, das ist jetzt zum Beispiel, das ist das, was Reduktion bedeutet. Mhm. Also wenn du diese leichten Cidre-Noten hast, dann hast du eigentlich einen Wein im Glas, der tendenziell eher oxidativ ausgebaut wurde. Wenn du vor allen Dingen einen Chardonnay im Glas hast, der reduktiv ausgebaut wurde, also spundvoll, ja, die Fässer, dann hast du einen reduktiven Wein. Und diese Reduktion, die bringt diesen Flintgeruch in den Wein, der im Zweifelsfall irgendwann auch verfliegt. Ja? Aber eigentlich auch durchaus gewollt ist und ja auch ein bisschen, also durchaus auch Spaß macht.
Ja, sehr. Ne? Was ich ganz interessant finde, also der ist auch im Mund, der Flint, auch sehr extrem.
Ja.
Und der ist mir eigentlich irre. Dieser Wein wäre mir eigentlich viel zu weich. Also tatsächlich, der hat so am Gaumen sowas ganz Samtiges, irgendwie sowas, weiß ich nicht, fast schon Kitschiges. Also von der Textur her.
Mhm.
Aber der Flint und dann so eine komische Bitternote hinten raus, der macht den total kantig. Das ist echt, echt geil. Mein Gott, der wird immer besser.
Das ist ein sehr, sehr geiler Wein.
Meine Fresse.
Also wir haben ja mit dem Paket haben wir ja.
Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht, ob wir schon so ein teures Paket hatten.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube nicht. Also wir machen ja, Weihnachten machen wir ja teures Paket und Ostern haben wir das auch schon getan. Ich weiß jetzt nicht mehr die Preise vom letzten Jahr, aber sozusagen als Sondersendung zum Festtag.
Ja.
Aber ich dachte, wir machen das einfach mal. Einfach mal, um zu zeigen, was da passiert. Ja. Und Neuseeland ist halt ein, was Wein angeht, ein Hochpreisland. Also
Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen Weißen hatten, der so eine absurde Länge hatte.
Ja.
Das ist ja wirklich Wahnsinn.
Das finde ich auch. Das ist wirklich großartig.
Träumchen. Aber dieses. Trotzdem, wenn der noch anstatt dieser Samtigkeit noch eine kleine Ecke hätte, das wäre so auf den ersten Moment noch eine Ecke, dann wäre er perfekt.
Das kann allerdings jetzt sein, du sagst ja, du hast den auf Zimmertemperatur.
Ja.
Ne? Das fördert natürlich dieses Weiche auch. Ne?
Ja.
Wenn du den jetzt irgendwie 5 Grad kälter hättest, also wie er eigentlich auch getrunken werden sollte, dann ist er kühler und dieses Weiche kommt nicht so ganz raus. Ne?
Super. Wahnsinnig saftig. Also, der hat alles. Das ist echt. Was haben wir da für die Flasche hingelegt?
Warte, muss ich nochmal eben gucken. Habe ich jetzt vergessen.
Ja, aber ein 20er wird es auch sein, ne?
Ja, bestimmt. 24 oder 25 wird er schon gekostet haben.
Also, ich habe heute beim Aufräumen eine Flasche Quattro Kilos gefunden.
Oh. Ja, witzig.
Also, muss ich auch mal aufmachen irgendwann.
Ja, da werde ich auch mal gespannt. Also ich habe davon, glaube ich, auch noch eine. Also wir haben jetzt 80 Euro bezahlt für die 3 Weine.
Bisher hat sich das gelohnt.
Mhm.
Boah. Ich bin gerade wirklich beeindruckt.
Ja, das finde ich auch.
Das habe ich früher immer gesagt, einfach erstaunlich.
Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn du so einen Wein eben in eine Vergleichsverkostung von Premier Cru Weingütern oder so stellst, ja, dann spielt er halt echt locker mit, ja.
Was ich halt auch irre finde, ist, das ist halt, wenn du mir jetzt irgendwie so ein Ding aus Frankreich hinstellen würdest, würde ich denken, ja, okay, das hätte ich ja erwartet, dass der das kann. Aber
ja, genau.
Mit Neuseeland halt, ne, neue Welt, mit Neuseeland verbindest du halt ja Cloudy Bay halt. Aber
genau.
Das ist
genau, deswegen habe ich auch bei der Auswahl jetzt keinen Sauvignon Blanc auf den Tisch gestellt, wobei das natürlich der typischste Wein ist für Neuseeland. Und ich habe auch keinen Pinot Noir auf den Tisch gestellt, weil das der zweite typische Wein für Neuseeland ist, sondern einfach mal drei andere Weine, weil Neuseeland nämlich auch das gut kann. Und ich hätte auch gerne noch einen Riesling mit dazu gestellt, weil die auch das gut können.
Die bauen Riesling an.
Ja. Also es gibt nicht so viel, aber das, was die da machen, also das ist wirklich auch toll. Also Atarangi zum Beispiel hat auch einen tollen Riesling. Es gibt eine ganze Reihe an Weingütern, die echt tollen Riesling machen. Also sowohl das, was man tendenziell außerhalb von Deutschland gerne auch macht, nämlich so ein bisschen Restsüße im Riesling, ja, so ein bisschen halbtrockene Sachen, aber auch wirklich trockene Sachen. Und auch diese Beeren und Trockenbeeren auslesen. Also es gibt da ein paar Weingüter, also einige wenige nur bisher, aber die wirklich tollen Riesling machen.
Boah. Ja.
Und wir haben hier jetzt Atarangi, das heißt so viel wie Neuanfang auf Maori, aus dem Weingebiet Wairarapa, was so viel heißt am glitzernden Wasser. Das liegt nämlich unweit eines größeren Sees dort. Das ist halt 1980 gegründet worden und zwar in einem Gebiet, wo es 1800 sonst noch was schon mal einen Weinbau gegeben hat, also ein paar Hektar, ne? Und wo ansonsten eben eigentlich nur Viehzucht, Landwirtschaft ist, ja. Und Clive Payton, der das Weingut gegründet hat, der ist 1980 dahin und hatte irgendwie so ein bisschen den Tick, das mal auszuprobieren. Ja, da hatte irgendwie einen Freund oben auf der Nordinsel bei Auckland, der eben dort schon Wein angebaut hat und ist bei dem irgendwie ein halbes Jahr in die Lehre gegangen und hat dann da unten angefangen, sich da ein paar Weinberge zu pflanzen. Ja. Und hat daraus sozusagen eines der höchst dotierten Weingüter in Neuseeland gemacht im Laufe der Zeit. Es gibt bisher einen Titel, eine Auszeichnung, die man in Neuseeland bekommen kann. Das ist sozusagen Grand Cru of New Zealand, was auch eine Maori-Bezeichnung ist, die heißt, ich habe es mal nachgeschlagen, Tipuranga Te Te O Aotearoa. Also Aotearoa ist eben Neuseeland. Und das haben nur vier Weingüter und Atarangi ist eben eines davon, das diesen Titel trägt. Und es gibt eine zweite ganz nette Geschichte zu dem Weingut, nämlich, dass der Kumpel von ihm oben in Auckland, wo er eben in die Lehre gegangen ist, der war hauptberuflich, war der am Flughafen. Und Neuseeland, also in Neuseeland, wenn du am Flughafen ankommst, wirst du halt gecheckt auf irgendwelche sozusagen Lebensmaterialien, Pflanzen und so weiter. Die darfst du halt nicht einführen, ne? Die müssen in Quarantäne.
Ja.
Unter anderem zum Beispiel eben, weil Neuseeland sehr lange eben reblausfrei war, ne? Entsprechend gibt es halt noch sehr viele wurzelechte Rebstöcke in Neuseeland. Mittlerweile ist in manchen Gebieten gibt es mittlerweile auch die Reblaus, aber damals eben noch gar nicht. Und die haben halt jemanden erwischt, der mit so Reisern nach Neuseeland kam. Und die sind dann halt einkassiert worden am Flughafen. Und der Typ hat halt behauptet, dass er die irgendwie bei Romanée Conti in Burgund, also dem berühmtesten Weingut im Burgund eben da irgendwie abgeschnitten oder ausgegraben hätte. Ne? Und die sind dann eben in Quarantäne gekommen und der Kumpel von Clive, der hat dann eben und sind dann nicht mehr abgeholt worden. Und der Kumpel von Clive hat die dann gezüchtet. Der ist dann relativ kurz danach gestorben und Clive hat dann diese Rebstöcke mitgenommen in sein Weingut in Martinborough und hat dann eben diesen sogenannten Gumboot-Klon, also den Gummistiefel-Klon dort gezüchtet. Also Und das heißt halt, dass er sozusagen vom besten Weinberg in Burgund kommt. Ne? Kann man nicht nachvollziehen, aber die hat eine gute Qualität auf jeden Fall.
Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Händler, bei dem wir das Paket gekauft haben, dessen Webseite ist tot.
Ist mir auch aufgefallen. Ich dachte, das Paket wäre vielleicht nicht mehr zu erwerben, aber die...
Nee, der ganze Server antwortet nicht, weiß der Geier. Hast du das letzte Mal geguckt? Heute oder...
Ja, heute.
Okay.
Genau. Ja, ist irgendwas also der vertreibt seine Weine auch an Wiederverkäufer. Die Seite funktioniert noch. Und ich habe die beiden auch auf der Pro-Wein natürlich getroffen.
Alles klar.
Ja, also es läuft auch alles. Also anscheinend geht nur die Website gerade nicht. Ja, das ist ehrenwert. Also die beiden Nauberts, die haben waren eine Zeit in Neuseeland und haben dann gedacht, die Weine sind so gut, die müssen wir eigentlich in Deutschland verkaufen. Und sie tun das halt jetzt auch mit dieser Weinboutique. Und aber das ist natürlich nicht einfach, weil ich kann es ja nicht oft genug wiederholen. Wir sind halt ein Billigweinkonsumentenland.
Ja.
Und Neuseeland ist halt kein Billigweinproduzent. Ja. Also die sind einfach hoch eingestiegen. Also dieser Cloudy Bay, der ist ja sozusagen dieser Icon-Wein aus Neuseeland, die sind halt damals irgendwie, keine Ahnung, mit 19 Mark oder so eingestiegen, ja. Und der kostet halt nur irgendwo heute um die 20 Euro, ja. Und du kriegst halt keine 3-4 Euro Weine aus Neuseeland, ne? Das fängt irgendwo hier im Markt, fängt das irgendwo so um die 10 Euro an, ne? So in etwa. Vielleicht.
Wenn es sich lohnt, ja.
Ja, eben. Und das meine ich halt, ne? Ich finde, es lohnt sich. Und ich habe sehr, sehr viele, wirklich sehr, sehr viele gute Weine da getrunken. Sehr, sehr viele.
Ich würde gerne mal Riesling aus Neuseeland probieren. Das würde ich echt gerne.
Ja, können wir mal machen.
Wie mag das dann erst sein? Also, das ist ja irgendwie, wenn das ähnlich beeindruckend ist wie dieser Chardonnay.
Ja, das ist durchaus beeindruckend, aber es ist anders. Also es ist eine etwas andere Stilistik natürlich als bei uns. Ist ja auch schön. Also
ich meine die Diskrepanz zwischen dem, was ich von einem Chardonnay erwarte und oder.
Ah, okay, ja, okay. Ja,
also ich hätte das auch jetzt so von einem Chardonnay nicht erwartet, was ich hier.
Ja, ich finde einfach die Frucht toll. Also ich finde diese Mischung aus gelben Früchten und Grapefruits und so weiter finde ich einfach super. Ich finde diese Flintnote finde ich wunderbar. Der hat auch so dieses leichte Brioche da drin, ja. Der hat also diese Cremigkeit, die du schon fast ein bisschen zu viel findest, aber er hat gleichzeitig eben auch dieses mineralische, einen Stein drin, also das finde ich schon echt super.
Ja.
Ja, und man muss einfach sagen, das sind einige der ältesten Rebstöcke sozusagen, die man da in der Ecke hat. Und es sind gar nicht die besten Klone, die da verwendet wurden. Also Chardonnay, also bei Rebsorten gibt's ja einfach auch verschiedene Züchtungen, ne? Teilweise Dutzende. Und im Prinzip, also das, was die hier verwenden, ist Klon 6 und Klon 15 so genannt. Und Klon 6 ist eigentlich eher so ein Arbeitstier. Also das sind jetzt nicht die elegantesten Klone, die da gepflanzt worden sind damals. Und sie sind ziemlich weit auseinander. Also die sind im Prinzip damals so gepflanzt worden, dass man irgendwie mit einem kleinen Trecker durch die Zeilen fahren kann. Und die Stöcke sind relativ weit voneinander entfernt. Was man im Burgund macht oder auch heute dort machen würde, wäre die Stöcke viel, viel enger zu pflanzen.
Ja.
Weil man gemerkt hat, also bei Chardonnay und Pinot Noir, dass im Prinzip die, wenn die die einzelnen Rebstöcke stärker miteinander kämpfen müssen, um die Minerale und so weiter, dass sie eigentlich das bessere Produkt dann.
Ach, wenn man sie dichter zu. Ah, okay.
Ja.
Okay.
Ja. Genau. Wenn die Platz haben, ja, sehr viel Platz haben, dann ruhen die sich aus und stecken sozusagen nicht genügend Energie in das Tun, ja. Also das und entsprechend wird sozusagen das, was oben rauskommt, dann ein bisschen langweiliger. Ja. Und im Prinzip ist das eher noch sozusagen das Langweiligere, obwohl es schon so eine gute Qualität hat. Ja. Und es ist noch sehr jung, ne? Es ist 2014, also.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Was denkst du, wie lange ich den einlagern kann?
15 Jahre? Würde ich sagen, also mindestens 10.
Ordentlich alt, hat er?
Ja. Mindestens 10, ja.
Ja.
Also das Weingut selber gibt.
Schade, dass die Webseite nicht erreichbar ist. Andererseits, gut für mein Konto.
Ja. Also das Weingut selber gibt es, glaube ich, irgendwie mit 8 Jahren an. Und aber ich würde sagen, 10 schafft der locker, gar kein Problem.
Ich bin echt, also damit hast du mich jetzt gekriegt. Ganz baff. Dabei wollte ich keinen Wein mehr kaufen. Solange ich nicht hier die Vorräte mal ein bisschen dezimiert reduziert habe.
Ja, aber das ist, ich meine, und das ist halt nur einer. Und das ist halt nur einer von einer Handvoll wirklich super schöner Chardonnay, die man bekommen kann.
Ja.
Also Cumeo zum Beispiel ist auch auf der Nordinsel weit oben. Die machen hervorragende Chardonnay. Neudorf macht hervorragende Chardonnay, Dockpoint und so weiter. Es gibt Felton Road ganz unten in Central Otago. Es gibt eine ganze Reihe von Weingütern, die auf diesem Niveau oder noch höher irgendwie Chardonnay erzeugen. Das ist wirklich toll.
Schöne Grüße von Hilmar.
Ja.
Der hat gerade in den Chat geschrieben, dass die Webseite ausgerechnet heute von DDoS-Angriff lahmgelegt worden ist.
Ach ja, bitte.
Super. Naja, dann muss ich halt morgen nochmal gucken. Aber ich will davon was im Keller haben.
Mhm. Lohnt sich auch.
Ja.
Ja.
Sparbuch plündern. Das ist echt, also.
Ja, und wenn du bei Atarangi halt dabei bist, dann musst du halt eigentlich den Pinot Noir, der auf dem gleichen Niveau ist, halt eigentlich auch mitbestellen.
Ja, okay. Mhm. Wenn du es sagst.
Und es könnte sogar sein, ich weiß es jetzt nicht, ob die auch den, wahrscheinlich haben sie nicht, also den Riesling halt haben von Atarangi.
Ja, wenn sie einen haben, bestelle ich den natürlich mit, also alleine weil Riesling.
Ja, genau.
Also.
Ja. Ah. Genau, jetzt sind wir sozusagen, also wir haben ja ganz unten angefangen, Central Otago, jetzt waren wir in Martinborough, was eben sozusagen ganz unten auf der oberen Insel, auf der Nordinsel ist. Und jetzt gehen wir ganz, ganz hoch nach Auckland. Also Auckland ist ja im Prinzip die Metropole, ist zwar nicht die Hauptstadt, aber die mit Abstand größte Stadt in Neuseeland. Da kommt man dann halt auch an, wenn man da hinfliegt. Und von Auckland aus fährst du mit dem Schiff eine halbe Stunde nach Waiheke Island. Mhm. Also rund um Auckland sind diverse Inseln. Eine davon ist halt Waiheke. Und es war früher irgendwie so eine Aussteigerinsel. Mittlerweile haben da halt viele, denke ich, ihre Sommerhäuser. Und es gibt halt ein paar gute Weingüter. Und eines davon hat eben den martialischen Namen Manowar.
Ja, ups,
klirre. Was einfach daher kommt, Neuseeland ist ja im Prinzip ist Neuseeland ja entdeckt worden von Polynesiern, die dann dort geblieben sind, die sich eben Maori nennen, und irgendwann im Ende des 18. Jahrhunderts kamen dann ein paar Holländer, die haben sich das auch angeguckt, sind aber nicht da geblieben, und dann kam irgendwann James Cook, ne, ist da rumgefahren, ist halt an Land gegangen, war auch in dieser Cloudy Bay Bucht und hat die so benannt, soweit ich weiß, und da auf Waiheke ist er halt auch angelandet, und in dieser Bucht standen sehr hohe Bäume, die er nutzen konnte, um zwei seiner Masten auszutauschen. Der kam mit ein paar Schiffen da an, aus der sogenannten Man-O-War-Klasse.
Ah,
also eine Schiffsklasse.
Ja. Verstehe.
Ja, und weil er eben diese Bäume für seine Schiffe nutzen konnte, hat er die Bucht eben Man-O-War genannt.
So.
Und die Band hat sich deswegen halt auch Man-O-War genannt.
Verstehe. Wegen dieses Weins.
Wegen dieses Weins,
ja. So, dann wollen wir mal gucken. Was ich ja schön finde, ist, er heißt Manowar Bellerophon.
Ja.
Bellerophon hieß ja das Raumschiff von Forbidden Planet, diesem Science-Fiction-Film mit Leslie Nielsen in einer ernsten Rolle. Und zwar als Raumschiffkapitän, wo dann dieser durchdrehende Roboter Robby, du hast den nie gesehen, den Film.
Nee.
Okay, guck dir mal Forbidden Planet an. Das ist halt so der klassische, ich weiß gar nicht, ob das ein B-Movie ist. Ich glaube, es ist sogar ein B-Movie. Zumindest fühlt er sich an wie ein B-Movie. Okay. So, das Raumschiff heißt halt Bellerophon, die landen halt auf einem anderen Planeten, und da ist halt ein verrückter Wissenschaftler mit seiner Tochter und ein Roboter, der alle beschützt und bla. Mhm. Ja, außerirdische Zivilisation.
Ist aber auch nur abgekupfert, weil eben Bellerophon auch damals eine Schiffsklasse war oder ein Schiffstyp.
Ah ja, okay.
Ja, es gab Bellerophon, es gab Dreadnoughts, also es gibt auch ein Manowar, einen anderen Syrah, der heißt Dreadnought und so weiter und so fort. Halt. Okay. Also, ja, genau.
Ja. So. Ich bin gespannt.
Das ist halt auch...
Ui. Also, Der war lang im Fass, ne?
Der war jetzt, das ist ja auch ein 2014er.
Also ja.
Der war jetzt nicht so ultra lang im Fass, ne?
Okay. Der hat extrem Holz. Also nicht, es ist eigentlich ganz schön. Der hat halt nicht Karamell, Vanille, sondern Holz. Der riecht nach Holz.
Genau, der riecht nach Holz.
Das ist ja aber völlig wahnsinnig. Warum riecht denn der nach Holz?
Ja, der riecht nicht nur nach Holz.
Der ist doch, wie heißt denn,
also
wie heißen denn die Dinger, die ich mir in den Schrank hänge gegen Motten, das Holz?
Ja, ja, Zeder.
Zeder, genau. Mhm.
Genau, es ist Zeder, aber es ist auch tatsächlich der Eigengeruch dieser beiden Rebsorten. Also da ist Syrah drin,
ja,
zu 97% und 3% Viognier, was ja eine weiße Rebsorte ist, so eine aromatische Rebsorte. Und so macht man das im Prinzip auch an der Nordrhone.
Kann ich ja pur trinken, ne? Kannst du Viognier pur trinken?
Ja, kann ich auch pur trinken.
Ich kenne nicht viele, die das können. Aber gut, wir konnten auch Latakia rauchen oder Laktakia, also weiß schon.
Ja, genau, genau. Also neuer Holzanteil 25%, das ist nicht viel.
Himmel, der ist den ganzen Tag schon offen und ist immer noch.
Ja, es ist sehr jung, ist. Aber ich finde schon den Geruch von diesem Wein so umwerfend.
Ja. Ja.
Also diese Mischung aus Holz und Veilchen und Pfeffer.
Bisschen Tabak.
Ne? Bisschen Tabak. Mhm. Bisschen Pflaume. Das finde ich schon extrem sexy. Also, und es erinnert schon vom Stil her eben an diese Nordrhone-Weine, die auch traditionell eben so ein bisschen Viognier haben. Und es hat halt überhaupt nichts zu tun mit dem typischen, was wir eben aus Australien kennen. Ne?
Nee, so gar nicht.
Gar nichts. Ne? Nee, also steht auch Syrah drauf und eben nicht Shiraz. Was ist halt, es ist halt kein Shiraz.
Ja.
Es ist Syrah in der Tradition der Nordrhone. Und so kühl und frisch ist das letztlich auch. Ne? Also bei aller Opulenz, die der sozusagen auch hat. Aber es ist halt irgendwie so klar, finde ich.
Mhm. Der hat so eine, ja, was du kühl und frisch nennst, also so eine salzige Frische. Weißt du, wie so eine Atlantikküste.
Mhm.
Also. Oh. Wir sollten öfter teuren Scheiß trinken.
Ich finde es ganz wunderbar.
Ein Glück ist die Webseite gerade kaputt. Ey, ich würde mich tot shoppen jetzt gerade.
Mhm.
Boah.
Und das ist ein Wein, den du locker 20 Jahre in den Keller legen kannst. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Dann werde ich das mal machen, ne?
Und es wird eigentlich dann erst spannend. Also ist der hat jetzt, also wenn er sich ein bisschen so entwickelt, wie ich das von der Nordrhone kenne, dann ist er jetzt total sexy. Dann macht er irgendwann zu ein paar Jahre.
Ja.
Und so nach 10, 15 Jahren eigentlich wird es, dann ist es wie, also als hätte der seine Haut abgelegt.
Du sagst mir gerade, ich sollte mir einen 12er Karton,
Wein, ne?
Du sagst mir gerade, ich sollte mir einen 12er Karton in den Keller tun davon, ne?
Eigentlich ja, eigentlich muss man das tun, ja.
Oh Gott. Ja. Hm.
Na super.
Ich brauche einen eigenen Keller in Berlin, das ist irgendwie.
Das war das erste. Ach so, ja. Das war das erste Weingut, was ich in Neuseeland besucht habe. Also ich bin sonntags angekommen.
Aber du wusstest, was dich erwartet, oder bist du ähnlich beeindruckt gewesen wie ich jetzt?
Nee, ich bin ähnlich beeindruckt gewesen. Also ich
nur auf einem anderen Niveau wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht. Also ich kannte ja von Neuseeland kannte ich ein paar Sachen natürlich. Aber du bekommst hier ja nicht viel, beziehungsweise ändert sich das gerade so ein bisschen. Ne? Mhm. Also jetzt auch unter anderem eben durch die Weinboutique, aber auch ein paar andere Händler, die ein bisschen was mit dazugenommen haben. Auch wenn sich das immer sehr schwer tut, aber trotzdem. Es ist, weil die meisten einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, was da passiert. So,
ja.
Ne? Und es ist halt extrem klasse teilweise, was da passiert. Also ich habe letztes Jahr im Oktober habe ich irgendwie eine Veranstaltung gemacht hier in Hamburg, auch mit Fachpublikum. Und auch die waren extrem erstaunt teilweise, ne, was die da im Glas hatten. Das hatten die auch so nicht erwartet. Da hatte ich zum Beispiel einen dieser Rieslinge auch im Glas. Und da hatte ich auch den Manowar im Glas. Mhm. Und wobei ich glaube, den Dreadnought, also den anderen, ist egal. Aber von der Stilistik her erwarten das die Leute einfach nicht so, ne? Und insofern, ich habe es auch nicht so erwartet. Ich habe ja die Reise im Prinzip Also ich habe gesagt, wo ich hin möchte. Ich wollte auch dorthin. Und aber eben nur vom Lesen und vom Hören sagen. Ja, viele der Weingüter kannte ich eben nur wirklich vom Lesen, weil ich die Weine nirgendwo auftreiben konnte. Und dann bin ich dahin und war schon sehr, sehr, sehr angetan. Also zum einen von dem Tomatensalat, den die da hatten, weil ich habe die letzten 10 Jahre keine so guten Tomaten gegessen wie dort. Und dann halt von dem Spot, also von
Handeln die Naubats auch mit Tomaten?
Also wenn du mal guckst bei der Ankündigung des Podcasts bei mir auf der Seite, ne, da ist ja ein Foto von der Bucht.
Ja.
Also wenn du da drauf guckst, das ist einfach spektakulär. Ja. Ne? Ich meine, du fährst über diese Insel und dann kommt lange Zeit sozusagen gar nichts. Da ist einfach nur so ein bisschen, da laufen halt irgendwelche Angusrinder rum und dann kommt plötzlich ein Weinberg, dann hört es wieder auf, dann kommt wieder so ein Hektar, dann hört es wieder auf. Ja, die haben, glaube ich, insgesamt 23 verschiedene kleine Weinberge dort. Und dann hast du eben den Blick auf diese, auf die Küste, auf die anderen Inseln, die da drumherum liegen. Und dann kommst du irgendwann in diese Bucht und da steht einfach das Weingut, also die sozusagen die Abfüllung, die Keller und so weiter. Die sind ein bisschen um die Ecke, aber dort hast du dann so ein kleines Restaurant und Café und so weiter. Da war ich halt gerade erst einen Tag in Neuseeland, dachte ich, werd verrückt. Ja. Und dann haben die draußen vor der Bucht haben die eine Insel, wo die einen Weinberg haben, der so schwer zu erreichen ist, dass der teilweise 2 Wochen lang nicht erreicht werden kann. Also aufgrund von irgendwelchen Strömungen.
Spätlese.
Was für Wasserständen, genau. Da haben die halt auch einen Weinberg. Ja. Das ist echt total, total irre. Ja, und dann saß ich da und habe die Weine durchprobiert und dann kamen die irgendwie mit dem ersten Sauvignon an. Da dachte ich, oh Gott, jetzt geht's los, ne? Ein Sauvignon nach dem anderen. Aber also gerade da machen viele Weingüter den Sauvignon halt einfach nur, weil Neuseeland für Sauvignon steht. So. Und dann machen sie halt ein Sauvignon mit, wobei die eben auch ein Sauvignon mit Semillon zusammen machen, so wie man das im Bordeaux macht. Also 2 Rebsorten zusammen, was eben doch dann wieder einen ganz anderen Wein ergibt. Und dann sind die eigentlich bekannt für verschiedene Bordeaux-Cuvées. Also Cabernet-lastig, Merlot-lastig, Cabernet Franc-lastig und so weiter, ne? Und haben eigentlich erst später angefangen mit den Syrah.
Ja.
Aber ich fand die Syrah mit, also das wirklich extrem beeindruckend.
Ich bin immer sehr leichtfertig mit solchen Sätzen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, von einem Rotwein so begeistert gewesen zu sein. Also von einem Rotwein so begeistert gewesen zu sein. Mir die ganzen Rotweine, die du, ich sag ja mal, ich bin kein Rotweintrinker. Aber alles, was du so an Rotwein bisher angeschleppt hast in den letzten Jahren, war immer irgendwie gut. Aber das.
Ja, wir hatten viele schöne Sachen
das
dabei.
Das ist wirklich außergewöhnlich.
Ja, es ist wirklich außergewöhnlich. Das finde ich auch, weil es hat halt diese, also ich finde Syrah sowieso außergewöhnlich. Wenn
ja,
es,
damit ne? Damit habe ich ja das Trinken angefangen, vor 15 Jahren, 12 Jahren, 13. Das war doch ein Syrah, der.
Dieser spanische meinst
der
du?
Der spanische, das war doch ein Syrah,
ja,
oder
das
war das?
War ein Syrah.
Ja.
20er, ja, genau.
Aber auch das, ich meine, ich erwarte von einem Syrah was ganz anderes. Trotzdem erwarte ich von einem Syrah noch was ganz anderes als von diesem Manowar. Ich erwarte von dem viel mehr Wärme.
Mhm.
Ja, also auch von dem, also selbst von den frischen Syrah erwarte ich mehr Wärme, mehr, wie nenne ich das denn? Ja, so eine Üppigkeit ist wieder zu viel. Üppigkeit klingt wieder so nach Marmelade, aber so eine viel, viel weniger salzigen Atlantikwind erwarte ich von Syrah.
Mhm.
Darum finde ich das gerade so beeindruckend.
Ja, das Salzige ist wirklich spannend in den
also,
Wein, das finde ich auch. Also diese Veilchen finde ich, die wirklich auch deutlich sind, dieser Pfeffer.
Der Chat sagt gerade, ich dachte, der Chat ist einer, der sagt, der denkt, ich hätte mit Gutedel begonnen. Nein. Gutedel.
Das war eigentlich noch vor der Zeit.
Das war erstens vor der Zeit, damals wusste ich noch nicht, was ich da tue. Und Gutedel war das, was mir im Kofferraum explodiert ist. Begonnen kann man das nicht nennen. Begonnen Wein zu trinken, so dass ich auch über das nachdenke, was ich da trinke, ohne dass ich es mir je hätte merken können, was ich getrunken habe. Also in dem Sinne begonnen Wein zu trinken, was war das? Das war ein Jahr 2002, glaube ich, ne? Das dürfte also 2003 gewesen sein. 2003 oder 2004 haben wir den getrunken. Wann hast du in Godesberg gewohnt?
Von 2000 bis 2005.
Ja, dann passt ungefähr. Mhm, ja.
Passt, ja. Passt. Ja.
Der ist toll. Ja, also der ist wirklich toll.
Mhm, finde ich auch. Das finde ich auch wirklich, wirklich einen tollen Wein. Die Länge ist auch toll. Also es ist einfach rundum ein echt gelungener Syrah. Ja.
Super.
Ja.
Ich habe heute nichts ausgespuckt. Ich habe also doch einmal ein bisschen von dem Schaumwein, weil ich aber das war auch nur, weil der Schluck zu groß war, den ich im Mund hatte. Es ist wirklich. Wahrscheinlich ist es der Unterschied zwischen einem Wein für 9 Euro und einem Wein für. Wo liegt der Manowar?
Wenn ich das jetzt irgendwie noch im Kopf
habe. Also, warte mal, also, Mensch, hier, der Chef ist doch im Chat, ich frage mal.
Ja, frag doch mal.
Toll. Ich tu nochmal gucken, was der Weiße jetzt dazu macht. Hat ja schon ein bisschen was Absurdes, unsere Sendereihe, ne? Immer so diese Pausen, Einschütt. Okay, der Manowar liegt bei 40 Euro. Das ist schon eine Ansage, ne?
Mm, ist schon eine Ansage, ja. Das stimmt.
Habe ich gesagt, ich will davon 12 Flaschen haben. Wie soll ich denn das bezahlen?
Dann nimmst halt 6.
Oder ich gehe anschaffen.
Ja, auch mal. Oder so. Ja, klar, 40 Euro ist viel Geld, ne?
Mhm.
Aber ich wollte einfach tatsächlich mal zeigen, was das kann.
Das kann richtig was. Ne?
Und es kann halt richtig was.
Wo ich eben sagte, ich habe noch eine Flasche Quattro Kilos. Der Quattro Kilos kostet, glaube ich, 45, 48, irgendwie sowas, ne?
Kann gut sein.
Er war ziemlich teuer.
Also mittlerweile vielleicht, ja. Also damals war der, glaube ich, nicht so teuer.
Doch, der war damals. Ich meine schon, oder? Doch, ich meine schon, dass der so teuer war. Und den gab es irgendwie mal als Geschenk dazu, wenn man einen bestimmten Bestellwert überschritten hatte, da bei unserem spanischen Weinversand, meine ich.
Bei Silkes Weinkeller.
Genau, Silkes Weinkeller. Ja. Gibt es denn eigentlich noch den Laden? Ja, ne?
Ja. Die sind sogar irgendwie aufgekauft worden von Burda, glaube ich.
Burda?
Ja. Aber nee, der kostet 23,90 der Quattro Kilos.
Quattro Kilos?
Ja.
39,90. Ich sehe den hier für 39,90. 2013.
Okay, ich sehe hier den 2014 für 23,90. Ah, ja.
Ich weiß gar nicht, was für ein Jahrgang ist, den ich da gefunden habe. Der dürfte schon relativ alt sein. Mhm. Und ist mindestens einmal mit umgezogen.
Ja. Ja, das macht aber ja nichts.
Das werden wir dann sehen, ja.
Ja. Valtosca war der Syrah, ne?
Valtosca war dieser Syrah, wo wir zwischendurch Currywurst essen gegangen sind und er dann erst gut wurde.
Okay.
Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Oh
Gott, wir schweifen hart ab.
Ist scheißegal. Das ist halt das Problem bei Alkohol, ne? Aber der Manowar.
Das ist echt. Ah. Ich werde nochmal zurückgehen.
Das ist so, weißt du, wenn ich dann hier so manchmal so denke, so, also da muss doch mal auch, so eine ganze Alkoholtrinkerei, das ist ja auch nicht. Und so wichtig ist es ja auch nicht. Und dann kommt halt sowas in Glas, ne? Da kannst du doch nicht aufhören.
Nee.
Ich habe ja auch kein Alkoholproblem, ich trinke ja nur teuren Wein. Ne?
Beim Chardonnay kommt jetzt so ein bisschen mehr Banane ins Spiel.
Chardonnay. So muss es Chardonnay schmecken.
Und so ein bisschen mehr Vanille.
Ah, Banane, Vanille?
Finde ich.
Vanille.
Banane, Vanille von Lindner. Gibt's sowas? Nee.
Vanillequark mit Banane haben die, glaube ich, nicht. Nee. Das ist halt auch immer, wenn ich in Berlin wohne, weiß ich überhaupt nicht, was der Scheiß jetzt schon wieder ist. Es gibt in Berlin so eine Feinkostladenkette.
Ja, in Hamburg ja auch.
Ja, also sie kommen aus Berlin.
Die kommen aus Berlin, ja.
Und aber früher hießen sie Butter Lindner. Heute heißen sie Lindner Feine, keine Ahnung, Lindner Fine Food oder so. Und was immer ganz lustig ist, weil du kannst halt auch daran erkennen, wie lange jemand schon in Berlin lebt. Erkennst du auch daran, ob er sagt, er geht zu Butter Lindner oder zu Lindner. Das ist ganz lustig. Mhm. Na, und die haben den besten Vanillequark, den es gibt. Ich habe noch nie einen besseren Vanillequark gegessen als den von Lindner.
Es gibt auch keinen besseren Schnittlauchquark eigentlich als den von Lindner.
Ach was?
Also so ein Schnittlauchaufstrich.
Ach, du meinst, ach genial. Nee, du meinst den Landrahm mit Frühlingszwiebeln.
Ja, stimmt.
Also, Landrahm mit Frühlingszwiebeln. Ja, das ist irgendwie auch, das stimmt. Hat Gott gemacht, ja. So, Chat sagt, der Chardonnay kann aber auch nach dem Roten noch was.
Genau, finde ich auch. So. Der hält also locker mit, aber das ist auch, weil die Weine ich finde, die sind halt nicht so weit voneinander entfernt, ja. Weil die im Prinzip auf dem gleichen, also es hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber auf dem gleichen Säurenerv sozusagen liegen, ja. Da ist irgendwie eine ähnliche Säure drin, die sich nicht miteinander verhakt. Da sind auch keine unterschiedlichen Holzdosierungen drin, ja, so dass du einfach ganz gut zwischen den Weinen wechseln kannst, weil
das Allerschlimmste ist. Ich habe heute bei Kumpel und Keule, nachdem ich den Burger gegessen habe, stand ich da so vor der Fleischtheke und dachte, boah, sieht das alles geil aus hier. Und habe mir ein nicht kleines Stück 10 Wochen gereiftes Striploin gekauft. Und das liegt gerade im Kühlschrank und ich kriege gerade Bock, das noch auf den Grill zu werfen.
Na, ihr seid ja zu zweit, warum nicht?
Das ist das Problem. Ich will da davon nichts abgeben.
Ach so.
Nein, natürlich. Nee, wir sind zu zweit. Ich muss gleich mal mit der Liebsten verhandeln, ob die Bock hat. weil der Manowar zu einem Stück Rind.
Das kann man schon ganz gut machen.
Oder?
ja, klar.
Der Typ, der Metzger, der mir das verkauft hat, meinte auch, hier, ich gebe dir noch einen Rosmarinzweig mit. Dann hast du was Grünes. Kannst du auf Salat verzichten.
Witzigerweise, wenn du jetzt den Quartz Reef nochmal ins Glas tust, also ich habe das jetzt getan,
ja,
dann kann ich auch jetzt nach den anderen beiden Weinen kann ich nochmal viel besser diesen Apfel nachvollziehen mit diesem leichten Mostton, also mit diesem leicht oxidativen Touch. Ja. Naja, durchaus.
Ja, aber so toll der Quartz Reef ist, ich möchte den jetzt bitte nicht trinken müssen nach den anderen beiden.
Nee, muss ja auch nicht. Nee, also, das passt jetzt auch nicht mehr. Nee. Ich wollte jetzt einfach nur nochmal irgendwie.
Aber der hat auch, ja stimmt, das mit dem Apfel, mit dem Most, das ist wirklich jetzt ganz extrem. Stimmt, hast recht.
Deutlicher geworden nochmal, ne? Mhm. Ja.
Ja.
Das sind im Prinzip drei Aspekte von Neuseeland, die man sonst so nicht so kennt.
Jetzt haben wir das Problem, jetzt müssen wir ein Crowdfunding machen, damit wir uns
damit wir nach Neuseeland kommen.
Nee, egal, komm, einfach Manowar.
Damit wir mal eine Podcast-Reihe aus Neuseeland machen.
Das muss doch gehen, ey. Ich meine, kann denn nicht irgendwie das New Zealand Tourist Board uns einladen, uns mal 3 Wochen über die Inseln schicken und wir nehmen jeden Winzer mit?
Ich bin ja schon eingeladen worden.
Ja, dann sollen die das nochmal machen, damit ich auch mit kann.
Man müsste halt eine englischsprachige Podcast-Reihe machen.
Ja, machen wir halt eine englischsprachige Podcast-Reihe. That can doch be no problem, auf Englisch über Wein zu talken. Goddammit. Ja, bevor ich jetzt noch weiter irgendwie einfach nur noch Grunzlaute von mir gebe. Wohlige Grunzlaute wohlgemerkt.
Stelle ich gerade fest, dass wir noch keinen Termin für die nächste Sendung haben. Das müssen wir irgendwie noch klären. Ich kann wohl sagen, was wir trinken werden.
Ja, bitte.
Wir werden trinken 3 Weine von der A. Und zwar von Julia Bertram, die dort den 2. Jahrgang jetzt gemacht hat. Und die ist zusammen mit Benedikt Baltes. Insofern hast du die vielleicht sogar schon mal kennengelernt.
Die kenne ich, ja. Die waren ja zusammen
beim Foodcamp.
Genau.
Ne? Genau. Und der Benedikt Baltes, der ist ja der Co-Inhaber und Weinmacher vom Weingut der Stadt Klingenberg. Davon haben wir ja schon mal eine Sendung gemacht vor 1,5 Jahren oder so.
Ja, das ist der andere, den ich gerne leer kaufen wollen würde. Mhm,
genau, genau. Und die Julia, die hat halt, also die kommen ja beide von der A, der Benedikt Baltes auch, aber der sitzt halt jetzt in Kurfranken und sie mit ihm eigentlich, aber die Familie hat halt Weinberge an der A und sie hat jetzt den 2. Jahrgang gemacht. Ich fand den 1. Jahrgang schon toll. Und auf den 2. Jahrgang bin ich gespannt und wir werden 3 Weine von ihr trinken. Sozusagen den Basic Spätburgunder, den Blanc de Noir und den Ortswein sozusagen. Also zweimal Spätburgunder und einmal einen Weißen vom Spätburgunder.
Ich fürchte, vermute mal, dass meine größte Schwäche deren größtes Glück ist, dass ich bis dahin vergessen haben werde, was wir heute getrunken haben.
Nee, das ist ja auch nicht miteinander zu vergleichen.
Nein, natürlich ist das nicht.
Ja, ja,
den nächsten Termin verhandeln wir bilateral und ich verspreche diesmal auch auf meinem Blog hinreichend früh anzukündigen, wann dieser Termin ist. Ansonsten, falls ihr wissen wollt, wann die nächsten Sendungen stattfinden, falls ihr überhaupt irgendwas über Wein wissen wollt, lest einfach das Blog von Christoph, originalverkorkt.de. Da steht alles drin, was ihr wissen wollt und wissen müsst. Und falls da was nicht drin steht, was ihr wissen wollt, fragt Christoph, der gibt gerne Auskunft.
Genau.
Und jetzt gehe ich ein Trinken.
Viel Spaß.
Ja, vielen Dank. Das waren die Flaschen.
Auch. Bitte?
Ja, danke auch. Achso, ja, bitte. Das waren die Flaschen für März. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Ja, und frohe Ostern.
Ja, genau, frohe Ostern.
Ist nicht tot.